Es ist Mittwoch, der 31. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist nach viel zu langer Zeit. Ein lieber Freund des Hauses. Er ist, das darf man so sagen, mit seiner weichen Stimme und den geschliffenen Manieren ein denkbar angenehmer Gesprächspartner. Oder, das sagt er ja selbst, Edelkanacke. So zitiere ich gerne die Zeit, die über ihn schreibt, den Barbetreiber und Autoren des Buches Hund, Wolf, Schakal. Guten Morgen, Behzat Karimkhani.
Guten Morgen, Micky. Schön, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Heute am letzten Tag des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets. Also, wie gestaltest du deinen Tag? Also, entweder fährst du den ganzen Tag S- und U-Bahn, um das Ticket nochmal abzureiten, oder stehst du bereits singend an der Tankstelle, singst irgendwie Goodbye, Germany's Rose.
Ja, was passiert da? Eher zweites.
Ja, ja.
Ich hab mir gerade ein BMW zugelegt.
Ist es der BMW, den du dir geleistet hast vom Vorschuss? Ist es so dieser Klasse? Das Vorschussauto?
Mit dem Vorschuss habe ich Schulden beglichen. aber es gab so einen Moment, wo ich ein bisschen Geld hatte und nicht wusste, wohin damit.
Ja.
Und ja, verbraucht nicht viel.
Ja. Gibt schlimmere Dinge, die man mit dem Geld machen kann, von daher. Ne? Wird allerdings jetzt natürlich teurer, wie wir feststellen. Also ab morgen schießt das Ganze wieder hoch. Und ein bisschen auch damit hat man sich hier befasst.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz sieht Deutschland für den Winter gerüstet, so schreibt der Spiegel. Bei der Regierungstagung in Meseberg versprach der Bundeskanzler, bald Vorschläge für weitere Entlastungen vorzulegen. Der als Gast geladene spanische Ministerpräsident Sanchez schwärmte derweil von der Übergewinnsteuer. Ja, die ist ja auch immer wieder Thema hier in Deutschland, weil in zentralen Ländern Europas und auch in England gibt es ja diese Übergewinnsteuer. Und wenn wir daran denken, was alles auch in diesem Winter bezahlt werden muss, auch Entlastungspakete, das dritte ist im Gange, was alles aufgefangen werden muss, da erscheint einem ja nun diese Übergewinnsteuer zum Beispiel als denkbar einfaches Mittel, aber bislang ist Olaf Scholz da den Avancen anderer noch nicht so wirklich erlegen. Und heute ist dann der zweite Tag auf Schloss Meseberg, was übrigens, wie ich finde, klingt wie so eine Show aus dem ZDF-Nachmittagsprogramm. Übrigens, wenn man bedenkt, dass wir jetzt fast ein Jahr lang neue Bundesregierung haben, dann ist aber die Stimmung da auch so auf dem Schloss ungefähr so wie im Buckingham Palace, wenn Meghan und Harry da sind. Also mit welchen Erwartungen blickst du auf solche Termine?
Ich fand es ja gut, dass er gesagt hat, das wird eine Klausurtagung, wo es gute Stimmung gibt. Und ich muss von vornherein gestehen, ich mache ja gerade sowas wie einen Nachrichten-Detox und habe heute wieder mal ein bisschen reingeschaut, um zu schauen, was passiert, damit ich mit dir überhaupt über diese Themen reden kann, die wir heute haben. Und ich merke, ich habe mich da ein bisschen auch gedreht. Also unser Job ist es ja auch so ein bisschen kritisch dahin zu blicken und so irgendwie auch so über die da oben zu motzen.
Ja.
Und heute ich bin so weich geworden dadurch, Micky. Ich hab mir das angeschaut und dachte, warum nicht? Das sei denen mal gegönnt.
Was sei denen gegönnt? Dass sie da auf dem Schloss sitzen oder was meinst du?
Dass sie da eine gute Laune haben und eine gute Zeit verbringen und dass die Stimmung stimmt.
Klar.
Ich meine, der hat jetzt sagte dann, dass er im sagenhaften Tempo Flüssiggasterminals an der deutschen Küste aufgebaut hat und die sind auch schon mit 82% befüllt.
Ja, ja.
Also, weißt du so, ich habe Probleme mit meinem Abfluss in der Badewanne. Seit 2 Monaten versuche ich einen Klempner dafür zu bekommen.
Ja, das ist aber auch ein Klassiker, ne? Das ist etwas, das wird uns an anderer Stelle heute auch nochmal begegnen. Der Personalmangel.
Ja,
also sehr,
und die
sehr
bauen
stark,
halt eben mal Flüssiggasterminals.
Ja. Ja,
ich meine, das weißt du ja nicht, wenn du da so antrittst. Gibt es dafür Workshops, wenn du da jetzt der neue Wirtschaftsminister bist oder Energieminister bist? Was passiert eigentlich bei einem Krieg und wie kriegt man Erdgas woanders her und so?
Ja, der hat es ja nun, also Habeck ist ja sicherlich die zentrale Figur der letzten Woche. Er hat es ja nun wirklich versucht. Also er war in Katar, er war in Kanada und kommt da mit dem Ergebnis zurück, dass er irgendwie so, Firmament hat geöffnet, wolkenlos und ozeanblau, Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht auch. Teilt mir deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ja, also er hat einfach wirklich gerade keinen guten Lauf und du als Freund der Lyrik und vor allen Dingen auch als jemand, der dann auch mal so eine Weile Nachrichten-Detox gemacht hat, da musst du doch im Grunde genommen, also du bist mit Habeck eingeschlafen und wirst jetzt wach mit einem Habeck, den du wie wahrnimmst, wenn du dir die Nachrichten anschaust, musst du ja eigentlich geschockt sein, oder?
Ich bin ja total ohne Habeck eingeschlafen, aber nee, ich bin aufgewacht mit, als hätte er so eine Decke über mich gelegt, während ich schlief.
Ach, wie schön.
Ja. Ja, das ist so, ja, jemand kümmert sich da, jemand macht da was.
Ja, das ist aber die Frage, das ist ja gerade die Frage, die sich jetzt alle stellen, ne? Weil diese Gasumlage oder wie der Komiker Gabriel Joran gerade schrieb, es hilft übrigens sehr, wenn man den Begriff Gasumlage nur noch Französisch ausspricht, also spricht die Gasumlage. Und da finde ich, da ist was dran und das ist ja nach dem Expertenurteil handwerklich vergurkt und jetzt ist ja die große Frage, was ist denn Habeck für einer? Ist er der Poet oder ist er dann doch so der Pendlerpauschalen Habeck, der Fuscher, das ist ja eine dieser Fragen und man merkt natürlich, dass viele andere, im Zweifel sogar aus der eigenen Ampelkoalition, das jetzt auch mit einer gewissen Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass da jetzt mal einer auf die Fresse kriegt, der bislang in den Umfragen natürlich der strahlende Held war. Mhm. Eigentlich ja auch sehr menschlich, oder?
Durchaus. Also du meinst den Neid?
Ja, sicher, den Neid und die Befriedigung, wenn jetzt ein anderer auch mal aufs Maul kriegt. Ne? Ja,
das muss schon gut verteilt werden, demokratisch.
Unterm Radar.
Flutkatastrophe setzt ein Drittel Pakistans unter Wasser. Das schreibt nicht nur T-Online. Eine Krise, Zitat, unvorstellbaren Ausmaßes. Überschwemmungen in Pakistan haben massivste Schäden angerichtet. Mehr als 33 Millionen Menschen sind betroffen. Ja, seit Juni sind mehr als 1200 Menschen diesen Fluten zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Behörden sind mehr als 33 Millionen Menschen und damit jeder siebte Einwohner Pakistans von den Überschwemmungen betroffen. Also dort in der Region ist es so, dass die Monsunperiode für gewöhnlich von Juni bis September dauert. Jetzt ist es aber so, dass nach Angaben des Wetterdienstes es in ganz Pakistan in diesem Jahr bereits doppelt so viel Regen wie üblich gegeben habe. Und auch da merken wir, die wir zumindest in weiten Teilen noch so mit so einer gewissen Wonne fast sagen, ja, es war der sonnigste Sommer seit 1951. Wir lesen das und was bleibt hängen, wenn wir diese Meldung aus Pakistan dann aufnehmen?
Also ich bin, um bei deinem Bild des Einschlafens zu bleiben. Ich bin bei dem Thema ins Bett gegangen, als die Amazonas brannten und die Rauchschwaden so groß waren wie Europa. Mhm. Ich habe irgendwann angefangen, Bäume zu pflanzen. Also ich bin Baumpate in Nicaragua und im südlichen Sahara. Aber ich glaube nicht daran. Ich mache es einfach nur, damit ich am Ende sagen kann, ich war es nicht.
Ja.
Ja, wir werden die Kurve nicht kriegen.
Okay, verstehe. Also du hast da deine Zweifel dran. Ja, denn,
glaubst du denn das?
Nein, ich habe da auch wirklich meine Zweifel dran. Und zwar nicht, ich bin ja eigentlich ich bin Optimist, war das jetzt ein freudscher Versprecher? Ich bin Optimist von Haus aus und trotzdem habe ich natürlich als Realist, der sich täglich mit Nachrichten beschäftigt, zumindest meine Zweifel dran, ob man das 2%-Ziel noch schafft. Der Club of Rome, dieses Expertengremium hat gerade jetzt nochmal gefordert, man müsse jetzt umkehren, man müsse jetzt auf nachhaltiges Wachstum, nachhaltiges Wirken umstellen. Mhm. Und da habe ich wirklich meinen Zweifel dran. Selbst wenn der Westen, wie auch immer wir ihn zusammenfassen würden, sagen wir mal Europa plus die USA, sagt, jawohl, wir stellen jetzt ganz um, dann hast du immer noch den globalen Süden, die Schwellenländer, die alle sagen, ja, das ist ja schön, was ihr da habt, aber wir würden jetzt eigentlich ganz gerne einmal so leben, wie ihr das seit Jahrzehnten getan habt und jetzt volle Kraft voraus. Also ich bin da, was das angeht, wirklich einigermaßen pessimistisch oder wahrscheinlich eher realistisch, wenn ich sage, dass diese gesteckten hehren Ziele vermutlich nicht so bald umzusetzen sind.
Wobei das ja noch eine ganze Weile dauern würde, bis der globale Süden den Standard, also da geht es ja nicht darum, dass wir hier im Westen das verlieren müssen, damit die aufholen können.
Nein, nein, ne? aber die Selbstbeschränkung, die freiwillige Selbstbeschränkung, ja. Das Maß halten, das weniger, ist natürlich Regionen der Welt, die sich ans wenig zu lange zu gewöhnen hatten oder nichts anderes kannten, ist natürlich schwer in dieser Phase zu sagen, Leute, macht mal ein bisschen weniger, wenn die gerade, wie man so schön sagt, up and coming sind. Da habe ich halt meine Zweifel, dass man da auch ein kleines Vermittlungsproblem hat.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Lehrermangel an deutschen Schulen. Fehlen bis zu 40.000 Lehrer, das berichtet die Zeit. Zu Beginn des neuen Schuljahres fallen vielerorts Unterrichtsstunden aus. Laut des Deutschen Lehrerverbands sind zehntausende Lehrstellen in Deutschland nicht besetzt. Ja, 40.000, ja, also jetzt zu Beginn des neuen Schuljahres.
Das ist meine Zahl.
Allerdings, die Unterrichtsversorgung habe sich in allen Bundesländern verschlechtert, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Zitat, bundesweit gehen wir von einer echten Lücke von mindestens 30, vielleicht sogar 40.000 unbesetzten Stellen aus. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass noch nicht in allen Ländern die Schule wieder begonnen habe. Dennoch gibt es da natürlich das Problem von gekürzten Stundenplänen, gestrichenen Zusatzangeboten bereits zum Schuljahresbeginn. Gut, da sagen jetzt natürlich viele Deutsche 30.000, 40.000 weniger, solange die jetzt am Flughafen arbeiten und sich um einen Koffer kümmern, dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Frage ist natürlich, wir wissen das ja, ne? Flughäfen, in der Gastro fehlen die Leute, sie fehlen bei der Bahn. Und da Lehrer eh längst als so eine Art Servicepersonal der Kinder betrachtet werden, ja, warum sollten die da nicht auch fehlen? Ist eigentlich die logische Konsequenz.
Ja, zum Glück hatten wir aber Corona und haben gelernt, unsere Kinder selbst zu unterrichten.
Oh Gott.
Vielleicht könnte man da die Lücke schließen.
Ja, dein Sohn war zu dem Zeitpunkt
der ging schon
ja
zur
schon.
Schule.
Ja, ja, der geht zur Schule, aber auch schon eine ganze Weile. Ne? Das heißt, Homeschooling bedeutete in dem Falle dann auch schon.
Dass ich selber die Themen auch lernen musste.
Ja, naja, also meine Tochter ist 7, da würde ich es wahrscheinlich gerade noch hinkriegen, sollte es wieder so weit kommen. Wenngleich ich mir das wirklich nicht wünsche, aber je älter die Kinder werden, desto komplizierter wird es dann ja auch.
Ja, ne? Ja, also ich freue mich nicht auf Latein.
Nein, oh Gott. Ich habe damals das große Latinum gemacht und habe innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, 1800 Vokabeln gebimst. So apropinquare, sich nähern und solche Sachen. Bisschen was davon kann ich noch.
Ich habe das kleine Geschenk bekommen, weil ich versprochen habe, dass ich dann abwähle und meine Lehrerin mich dann los ist.
Wenn das mal,
damals ging das ja, noch, da konnte man noch so Deals machen.
Ja, wenn das mal bei mir auch geklappt hätte. Mir hat mein Tennislehrer mal eine Mark versprochen, wenn ich für eine Stunde die Fresse halte.
Die schuldet er dir noch, ne?
Die Mark hatte er bereits nach 5 Minuten wieder in der Tasche. Übrigens ist es so, weil wir gerade vom Geld ausgeben sprechen, dass es auch so ist, dass immer mehr Lehrerinnen und Lehrer das Material für die Schule einfach selbst bezahlen. Also alles, was über die absolute Grundsicherung, wie zum Beispiel sowas wie Kreide, Tafel, Heftklammern hinausgeht, das besorgen oft vor allen Grundschullehrerinnen und Lehrer alles selbst.
Das ist
weil
Wahnsinn,
es an allem mangelt. Jetzt wissen wir, in Missouri ist es so, da bringen die Lehrer ihr eigenes Paddel mit, wenn die Kinder mal wieder frech waren. Aber ansonsten ist das schon wirklich hart, ne? Dass sie so Sachen bei eBay Kleinanzeigen auf Trödelmärkten besorgen, weil es da halt einfach an Schulmaterial fehlt. Also auch da wieder die Frage, es ist doch das, und das haben wir klar, das haben wir natürlich auch während der Hochphase von Corona, möge sie nie wiederkommen, gelernt, dass das, was doch eigentlich so ein bisschen das, sagen wir mal, das humanoide Gold einer Gesellschaft, sprich die Kinder sind, dass das so sträflich vernachlässigt wird und beiseite geschoben wird, weil sie letzten Endes auch keine wirkliche politische Repräsentanz haben. Du hast zwar ein paar wütende Eltern, aber in einer Gesellschaft, die sich auch immer weniger vermehrt, scheint das nicht ausreichend zu sein, um da eine Form der politischen Impulsgebung zu haben. Und jetzt hast du das und gestern habe ich noch gehört, dass um 7.30 Uhr in Brandenburg auch bereits, dass da der Unterricht beginnt. Wo du sagst, also wie unmenschlich kann es noch werden?
Brandenburg, wow. Dabei sind doch Sachsen, die nennen sich die Sachsen nicht das Land der Frühaufsteher?
Ja, das ist...
Das könnte es in Kreuzberg hier nicht durchsetzen. 7.30 Uhr, dann kommen die Eltern gerade nach Hause.
Ich hab mir auch mit Mühe und Not jeden Sachsenwitz einfach verkniffen. Ich dachte, nein, es muss einfach mal einen Tag ohne gehen.
Ja.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERKAFFEE54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 € Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 €. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Gucken mal, wer da spricht.
Beziehungsweise schreibt. Den Raum im Blick halten, so überschreibt Ronald Düker von der Zeit seine Rezension des Buches Hund, Wolf, Schakal. Der Iraner Behzad Karimkhani hat einen Roman über seine Migration nach Deutschland und das Gesetz der Straße geschrieben. Schon die Ouvertüre von Hund, Wolf, Schakal, dem Debütroman von Behzad Karimkhani, führt in den Krieg und ins Märchen zugleich. Das Märchen handelt von einem Jungen, der davonfliegen will wie der kleine Prinz. Der Junge heißt Sam, lebt in Teheran und den Prinzen, den kennt er aus dem Buch, das ihm seine Mutter immer vorgelesen hat, zumindest solange sie konnte. Sie wurde im Gefängnis ermordet, doch das ist nur die Ouvertüre. Ob sich der Traum vom Fliegen erfüllen wird, das wird sich nicht in Teheran entscheiden, sondern in Berlin, wohin die Geschichte schon bald führt. Sie führt in ein Milieu, in dem die Dinge mit Butterfly-Messern, Baseballschlägern und Schusswaffen geregelt werden. Der Krieg findet nun nicht mehr in der Wüste statt, sondern auf der Straße. So, da ist natürlich der Laie, der sagt natürlich, aha, das ist doch bestimmt sowas wie 4 Blocks, ja, was der Behzad da geschrieben hat. In Berlin, da gibt es die Baseballschläger, da ist die Messerstecherei. Was nicht ganz dazu passen mag, ist die Ouvertüre, dieses Märchenhafte. Hm. Und wie du richtig, beziehungsweise nicht richtig, ich kann es ja gar nicht beurteilen, aber wie du gesagt hast, und das wird auch in dieser Rezension erwähnt, wie das im Persischen und Märchen so ist, irgendeine Person muss sterben.
Ja.
Du musst übrigens nicht verraten, wer das ist.
Nee, ich will. Es stirbt nicht nur einer. Ja, ich habe mir mal vorgenommen, diese Straße zu nehmen, an der sich dieses Land jetzt schon seit so lange versucht abzuarbeiten.
Offensichtlich erfolglos.
Ja, so Mitte. Es gibt da so eine sehr unheilvolle Koalition. Da gibt es einmal den deutschen Mainstream, der ja so sehr leidenschaftlich Angst hat, fühlen sich ja total gerne bedroht. Mhm. Dann gibt es die Stern-TV, Spiegel-TV, RTL2 etc., die das halt total gut befriedigen können.
Also wenn man wieder bei den Remos klingelt und sagt,
ja genau, sagen sie, haben sie die Münze geklaut?
Grünen Gewölbe.
Haben sie die Münze geklaut und der Typ macht die Tür zu, ah, die Verschwiegenheit der Clans.
Ja. So,
ja, was denkst du denn, was er dann antwortet?
Ja.
Nee, und dann gibt es halt noch die Jungs auf der Straße, wenn du da mal über die Sonnenallee gehst und halt diese Reportagen machen willst, die ja wirklich fast täglich da gedreht werden, die sind auch total eingespielt. Ne?
Ja.
Und die stecken auch gar nicht in diese Debatten, die machen das, was ich als Jugendlicher wahrscheinlich auch gemacht hätte, nämlich die Möglichkeit zu nutzen, um zu sagen, aus was für einer harten Gegend ich komme.
Ja.
Dann wird das entweder so glamourös dargestellt. So. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe in meinem Buch beschreibe ich eine sehr triste Welt, eine sehr trostlose Jugend auf, also es gibt halt überhaupt kein Glam, es gibt überhaupt kein, also es gibt nicht die schnellen Autos, beziehungsweise die fahren natürlich auch irgendwelche BMWs, aber die stellen dann halt irgendwann, blicken sie halt auch auf ihre Jugend zurück und stellen dann fest, dass es da eigentlich nur so ein Trümmerhaufen ist und ich zeichne eigentlich einen Haufen Verlierer.
Ist ein bisschen das, dieses, gerade weil du sagst, das Unglamouröse, ein bisschen das, was Saviano auch mit Gomorra gemacht hat. Ne?
Das fand ich zum Beispiel auch sehr gut, ja.
Das Mafiöse halt eben nicht glamourös dargestellt hat und das war halt einfach auch viel mehr Jogginganzug und Vespa.
Genau, der ist bei den Fußsoldaten geblieben.
Genau.
Ja. Und das, ich spreche auch nur von den unteren und mittleren Rängen und halt ihre Aussichtslosigkeit und ihre Schuldgefühle, die sich dann irgendwann auch einstellen. Und
ja. Und es ist die Geschichte zweier Brüder, also Nima, der den Kämpfen ausgewichen ist und kein Kanake mehr sein will, der deshalb Skateboard fährt und Freundin hat und später eine schmucke Wohnung, nur eben in Mitte und nicht in Neukölln. Wenn Karim Kani zurückblickt auf den Schlamassel seiner kleinkriminellen Jugend, dann bleibe davon, dass er zwar nicht wie Nima vor der Gewalt davonlief, seine Kämpfe aber anders sah, verloren habe. Was er geworden sei, das sei das Resultat der Niederlage. Also sprich in deinem Falle schon seit langer, langer Zeit in der Berliner Clubszene erfolgreich, Barbetreiber und in diesem Falle jetzt Autor eines Debütromans. Es ist ja nicht deine Autobiografie, die du verfasst hast, sondern es ist eine Geschichte, die sich sicherlich aus deiner Autobiografie speist.
Die
du
verläuft hast ja entlang eine Jugend meiner
im Ruhrgebiet Biografie. Verbracht. Genau. Warum hast du es vom Ruhrgebiet nach Berlin verlegt?
Ich habe mehr Zeit hier verbracht. Also ich lebe ja in Kreuzberg, angrenzendes Neukölln. Ich habe mehr Zeit hier verbracht. Und die Ähnlichkeit ist ohne, also ich habe im Ruhrgebiet sehr ähnliche, war mit recht ähnlichen Figuren unterwegs, wie halt eben über die heute jetzt so geredet wird. Das heißt, es tut sich da gar nicht so viel. Und natürlich hat jetzt durch eben besagte TV-Serien etc. gibt es halt dieses Interesse. Und ich wollte jetzt auch mal diesen Moment herstellen, wo wir mal über uns reden, wo nicht mehr nur über uns geredet wird.
Wer sind wir in diesem Zusammenhang?
Wir, die Jungs, also ich sehe mich da, dein Beispiel war schon sehr gut. Also was ich bei Saviano halt auch sehr gut fand, ist, er grenzt sich nicht von den Jungs ab. Also er sieht jetzt nicht als, er ist nicht Teil dieses Gangstertums, aber er sieht sich als Teil dieser Stadt und er kämpft für seine Stadt und dann halt eben gegen die Mafia. Und ja, also er tut jetzt, er nimmt jetzt nicht die Sprache der Straße an oder sowas oder die Breitbeinigkeit oder die Coolness oder so. Und er blickt aber auch nicht so lieblos aus der Vogelperspektive da drauf, sondern der kämpft um was. Und das ist ungefähr auch so die Distanz, die ich zu dem Stoff habe. Und das heißt, es gibt eine Identifikationsfläche meinerseits mit den Jungs dort auf der Straße, aber ich bin keiner von ihnen.
Ja, es ist eine Migrationsgeschichte, die erzählt wird.
Ja,
beginnend auch in Teheran und weiter in Berlin. Trotzdem stellt sich natürlich der Leser die Frage, was musste der Autor des Buches tun, um jetzt halt eben Barbetreiber zu sein und eben keiner, bei dem Spiegel TV andauernd klingelt und sagt, wo hast du die Münze versteckt?
Was ich dafür tun musste.
Oder was war der Schlüssel dazu, sagen wir es so. Vielleicht war es ja auch weniger etwas, was du proaktiv getan hast. Vielleicht war es auch etwas, was dir geschehen ist. Das ist ja
du meinst, wann damit zu Ende war?
Ja, was so die Weichenstellung gewesen ist letzten Endes.
Es gab einerseits diese Festnahme an der niederländischen Grenze mit einem halben Kilo Gras, was in den 90ern noch...
Ja, es wird in diesem Porträt noch, auch sehr schön beschrieben, dass du auch der einzige Dunkelhaarige warst.
Und das Geile ist, ich hatte es von Deutschland nach Holland geschmuggelt.
Das ist wirklich genial. Das muss man wirklich sagen.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, also das war halt eine dieser Dummheiten, mit denen ich dieses Buch auch gefüllt habe. Es sind halt eben halt die unklugen Entscheidungen, die kleinen Dinge, die sehr fatalistisch enden. Ja, und das war dann der Moment, wo es dann halt auch offiziell wurde, wo meine Eltern mich dann halt da abholen mussten und wir eine sehr lange, sehr schweigsame Fahrt nach Hause hatten. Bewährung. Und das war dann sowas wie ein Wake-up-Call. Gleichzeitig ging es mit den Jungs, mit denen ich da rumhing, auch lang nicht mehr. Es gab zu viel Verrat, zu viel Zwist und aus dieser anfänglichen, ich sag mal, jugendlichen Scheiße bauen wurde dann halt so professionelle Kriminalität und dafür hatte ich auch einfach das Zeug nicht. Also du hast mich auch schon mal gesehen, mir fehlen da so 20, 30 Kilo, um mich da wirklich irgendwo im Ruhrgebiet eine Tür stellen zu können. So.
Ich glaube, es ist dann schlussendlich genau richtig gelaufen und wir werden das natürlich jetzt interessiert verfolgen, wie du diesem Thema Straße nochmal ganz neue Facetten verleihst. Denn wenn man deinem Urteil vertrauen darf, dann ist da, sagen wir mal, abseits von vier Blocks durchaus noch so ein bisschen Realismuspotenzial vorhanden.
Denke ich auch. Also ich will jetzt auch nicht diese Serie runtermachen.
Nein, das
aber es ist, es will halt was ganz anderes sagen. Es hat seine Vorbilder sind halt aus diesen amerikanischen Mafia-Filmen, die wir kennen, Goodfellas etc. Und das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist, wenn es ein Film wäre, ist es sowas wie Moonlight oder La Haine oder Un Prophet oder sowas. Das hat und es ist halt, was in meinem Buch hauptsächlich passiert, ist halt eben die Sprache. Es hat halt einen gewissen Klang, es hat einen Sound, es hat einen Rhythmus und ja, eine Poesie, wenn man so will.
Ja, absolut. Und der Kollege von der Zeit war ja offenkundig sehr begeistert und ich bin mir sicher, diesem Urteil werden sich noch einige anschließen. Hund, Wolf, Schakal, Sie wissen, was Sie zu tun haben, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir mal hierzu.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Heute, auf den Tag vor 25 Jahren, starb Lady Di. Also es gibt wahrscheinlich diese Momente in einer Gesellschaft, in der es immer heißt, wo warst du, als der Tankrabatt eingestellt wurde, aber halt eben auch, wo warst du, als Lady Di starb? Ich war auf der Terrasse, als meine Tante Marlies mir gerade Kaffee einschüttete und dann lief es, glaube ich, im Radio oder irgendwer sagte, du, Lady Di ist gestorben. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es gibt in den 90ern zwei populäre Todestage, die mir vergleichsweise gleich waren. Und das eine war Kurt Cobain und das andere war Lady Di. Also im Grunde genommen Ikonen für zwei unterschiedliche Generationen, die mir persönlich jeweils vergleichsweise wenig bedeutet haben. Und erst im Nachhinein wird dir natürlich bewusst, welche Größe sie für die jeweilige Gesellschaft, vor allen Dingen für die Gesellschaft, aus der sie selber stammten, sie gehabt haben. Und das gilt natürlich auch für Lady Di. Eine Geschichte, die unter anderem gestern Abend bei RTL wieder gekäut wurde mit einer Dokumentation, wer knackt den Lady Di Code? Und also die Frage war, ist es Kate Middleton oder ist es Meghan Markle? Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war, glaube ich, ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Und die Frage ist, wie blickst du auf diese Figur? Also du warst zu diesem Zeitpunkt ja auch so 20 Jahre alt, sagen wir mal so grob, 10 Jahre in Deutschland.
Ich glaube, das war
ist
exakt
es aber bei dir angekommen? Hat dich das interessiert?
Nein, das war viel zu weit weg. Ich glaube, es ist genau die Zeit, über die wir gerade noch gesprochen haben. Nee, ich erinnere mich an Tupac und Biggie, würde ich sagen, wenn ich jetzt so zwei Namen. Kurt Cobain erinnere ich mich natürlich auch sehr dran, weil meine damalige Freundin ein ganz großer Fan war und ich ihr nie sagen konnte, dass Mädchen wie sie der Grund sind, warum er sich erschossen hat, weil sie da auch nicht wirklich zugehört hat. Wozu. Also es ging nicht um seine Texte, sondern um seine Jesusartige, um seine blonden Haare.
Ja, Notorious B.I.G. auch 1997 gestorben. Das war übrigens dann tatsächlich ein Tod, der mir deutlich mehr bedeutet hat.
Das war nah und Tupac natürlich.
Klar, genau.
Warst du damals Tupac oder Biggie-Fan?
Ich war, hast du
beide gehört?
Ja, ich war Tupac, also ich war ganz klar Team Tupac, aber ich habe Biggie auch gehört. Also ich habe
Biggie. Ach, du hattest ja sogar mal so eine Hattest du nicht mal so ein Foto, wo du auch so posierst, wie du?
Ja, natürlich, klar, selbstverständlich, was man so mit 19 gemacht hat und 17 und 16, ja, absolut. Ich habe keine Peinlichkeit ausgelassen, so viel kann man sagen. Also gerade eingedenk der aktuellen Debatten, ich habe keine kulturelle Aneignung liegen lassen. alte Kamellen, Yesterday's News, Lady Di, komm, die nehmen wir noch. Ne? Nehmen wir noch mit.
Ich fand's cool, dass es einen Lady Di Club gibt und dass die jetzt ein Denkmal errichten.
Ja, total. Also ganz so ein engelsartiges Denkmal. Wir hoffen mal, dass es ordentlich gelungen ist und nicht so aussieht wie die Ronaldo-Büste da irgendwo in Madeira. sonst denkt man am Ende, man betet ihr wie Carmen Geis an oder Mutter Beimer. Da wird ja sehr viel Schindluder getrieben. Nein, das ist doch toll und es ist toll, dass viele Menschen sich immer noch für diese Projektionsfläche, denn auch sie war das natürlich, begeistern können und vielleicht auch den inneren Schmerz, die innere Unverstandenheit, das innere Gefängnis auch in dieser Person manifestiert sehen und also der Vorteil ist natürlich bei Menschen, die früh aus dem Leben scheiden, sie haben keine Chance mehr, dich nachhaltig zu enttäuschen. Das ist sicherlich etwas, das hat sie uns allen voraus, ne? Wer weiß, wie
und
sie heute...
Und auch die vor dem Internet gestorben sind.
Ja, das ist für
einige...
Da taucht
auch nichts mehr auf.
Nein, ja, das ist tatsächlich für einige auch wirklich sehr von Vorteil. Rest in Peace.
Rest in Peace.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Apropos, da taucht nichts mehr auf, reden wir über die Deutsche Bahn. Die Berliner Morgenpost schreibt, Deutsche Bahn, Mann hält ICE wegen Pizzalieferung auf. Ein 23-Jähriger gab bei einem ICE halt die Tür nicht frei, weil er auf sein Essen wartete. Nun drohen dem jungen Bayern Konsequenzen. Also er hat einfach während eines Halts im hessischen Fulda hat er eine Pizza bestellt und dann hat er die Waggontür so lange aufgehalten, bis der Lieferant eintraf und so hat er den Zug an der Weiterfahrt gehindert. Ich gehe einfach davon aus, er wollte während der Zugfahrt einfach mal, dass irgendetwas pünktlich kommt und das hat dann wohl auch funktioniert, aber er hat halt einfach dann die Tür aufgehalten, dann kam es zu einer viertelstündigen Verzögerung. Das ist, glaube ich, im Rahmen der Deutschen Bahn des Transportwesens genau, glaube ich, ein Zehntel der aktuellen durchschnittlichen Verspätung. Ich hätte ihm ja dazu geraten, sich den Stress zu ersparen, weil das zieht jetzt natürlich ein Verfahren nach sich. Er hätte doch einfach die Bahn weiterfahren lassen sollen. Er hätte doch eh gewusst, in spätestens 2 Minuten kommt das Ding sowieso wieder außerplanmäßig zum Stehen. Dann soll der Lieferant halt einfach 2 Kilometer weiterfahren und dann hast du nicht den Stress. Aber ja, der Mann ist vielleicht kein regelmäßiger Bahnfahrer und das Ganze ist 2 Uhr nachts passiert. Man weiß ja, wie die Leute da manchmal drauf sind.
Er hat unser aller Sympathie, würde ich sagen.
Total. Ja, wirklich.
Also die Kaution zahle ich.
Super, Andi. Die Kaution zahle ich.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Das nehmen wir zum Schluss noch mit. Chris Rock lehnt Mega-Angebot der Oscar Academy ab mit einem heftigen Vergleich. Das beschreibt die GQ. Nach der Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung winkt ein lukrativer Folgeauftrag für Chris Rock. Doch der Comedian nennt einen triftigen Grund abzulehnen. Ja, er hat jetzt bei einer Veranstaltung nochmal auf der Bühne erzählt, dass man ihm jetzt die Oscars angeboten hätte für 2023. Er hätte abgelehnt. Er sagte, das ist so ein bisschen, als würde man an den Ort des Verbrechens zurückkehren. Er sagte dann auf der Bühne, das sei so ein bisschen, also er bezog sich auf den Prozess von O.J. Simpson. Oh, er sagte auf der Bühne wortwörtlich, eine Rückkehr zu den Oscars wäre so, als würde man Nicole Brown Simpson bitten, Zitat, zurück ins Restaurant zu gehen, dorthin, wo sie kurz vor dem Mord gesessen hatte. Das ist natürlich das Unsensible, wie man es von Chris Rock kennt. Ich finde es natürlich nicht in Ordnung. Ich finde es auch wahnsinnig unsensibel dem Witwer gegenüber, ne? Also muss man einfach auch mal sagen.
Hitler-Vergleich hat das jetzt noch getoppt.
Das ist absolut richtig. Also jetzt stell dir mal vor, so ein Gag, das ist ja nun wirklich ein harter Gag, der würde jetzt O.J. Simpson zum Beispiel, wenn er es hört, dazu bringen, völlig die Kontrolle zu verlieren, einfach vor Wut. Das war also eine derartige Unverschämtheit. Ja. Will der Chris Rock so ein bisschen die Deutungshoheit über sein humoristisches Schaffen zurückgewinnen, indem er halt einfach diesen sehr grenzwertigen Gag macht?
Ich weiß nicht, was der da vorhat. Ich habe auch nicht verstanden, weil der so hin und her schwankt zwischen, ich bin sehr verletzt und gleichzeitig bin ich auch ein ziemlicher Idiot und kenne meine Grenzen nicht. Wie fandest du eigentlich die Ohrfeige? Wir haben nie drüber geredet.
Ich fand die absolut beschissen. Ich fand, das war wirklich absolut jämmerlich von Will Smith. Bei mir total verloren. Wenn er den Gag grenzwertig fand, der Gag, über den er vorher noch herzlich mitgelacht hat, dann hätte er doch jede Möglichkeit gehabt, als Sprachfacharbeiter auf der Bühne Chris Rock die Hosen runterzulassen. Das wäre ja kein Riesenproblem gewesen. Ne? Mit ein bisschen Sprachmacht wäre das ja sehr einfach gewesen.
Stattdessen Smartness so.
Ja, wirklich. Also das wäre sehr einfach gewesen. Stattdessen so zu reagieren, fand ich wirklich absolut jämmerlich, würdelos. Und es hat mich wirklich gewundert, wie viele Leute da auch sich positiv darüber geäußert haben. Ja. Sinne von, ja, eigentlich bin ich nicht für Gewalt, aber in diesem Falle ist das in Ordnung. Und
ja, ich hatte den Reflex, muss ich sagen, den Reflex hatte ich auch, dass ich da sagte, ja, hätte ich auch, aber das hielt nicht besonders lange an. Und dann habe ich sehr lange mich gefragt, ob das nicht gestellt war, ob das,
Die Frage hat sich so mancher gestellt. Ich glaube aber, das kann man wirklich ausschließen. Abhaken und ausschließen. Ja. Alleine dafür ist dieser Moment, das hat ja so etwas Archaisches und so etwas Entwürdigendes letzten Endes ja auch und wird in so viele Länder vor so viele Milliarden Menschen ausgestrahlt. Ich glaube, das möchte niemand für den Show-Effekt haben. Und zwar weder der Schläger noch der Geschlagene. Denn am Ende sind wir dann doch irgendwie ziemlich archaische Wesen.
Mit gestellt meine ich weniger, dass die sich abgesprochen haben, sondern dass Will Smith halt so ein Sendungsbewusstsein dabei hatte, dass er eben halt, du sagtest vorhin, der hatte dann erst mitgelacht und dann das sah mir nicht so, mir fehlte das Impulsive dabei.
Ja, ich glaube,
Das kam nicht so, das kam nicht so.
Also so rein küchenpsychologisch jetzt zum Schluss, mir kam es so vor, als wollte Will Smith mit diesem Gewaltakt in so einer ganz seltsamen Form von Meta-Familienverteidigung auch so ein bisschen die Deutungshoheit über seine Rolle als Ehemann in dieser familiären Beziehung wiederherstellen und griff dabei zu den völlig falschen Mitteln. Also es war auch eine Form von toxischer Männlichkeit.
Darauf können wir uns einigen.
Aber eine, die eigentlich in erster Linie darauf abzielte, die innere Balance in der offensichtlich ja auch nicht so ganz gesunden Beziehung wiederherzustellen, ging völlig schief und zwar für alle Beteiligten. Naja, was soll's. Bizard, wir haben es geschafft. Du musst sowieso jetzt langsam, weil gleich klingelt Stern-TV an der Tür. Ist ja völlig klar. In diesem Falle allerdings nur, um dich einzuladen.
Ich muss den Baseballschläger noch polieren.
Nein, du hast ja eine spannende Reise vor dir. Machst du auch eine Lesereise? Machst du eine kleine Lesetour?
Ich hab ziemlich viele Lesungen, ja. Und ja, auch bald schon bei dir.
Ja, wunderbar. Umso besser. So gehört sich
das. Da freue ich mich auf das Bierchen danach mit dir.
Ja, fantastisch. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bizard, wunderbar. Ich danke dir sehr. Wünsche dir und allen anderen
war schön hier zu sein.
Einen schönen Mittwoch. Ein Mittwoch, der nicht nur den 25. Todestag von Lady Di begeht, sondern ein Tag, an dem wir auch verkünden müssen, dass Michail Gorbatschow gestorben ist, der ehemalige Präsident der Sowjetunion. Und wenn es eines endgültigen Zeichens bedurfte, dass unser Verhältnis zu russischen Präsidenten, dass die harmonische, die brückenschlagende, die Zeit des Wandels in Bezug auf die Russen vorbei ist, dann war es vermutlich das. Vielen Dank.
Miki, danke dir.
Tschüss.
Ciao, ciao, Miki.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Boo. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!